Dieser Podcast wird präsentiert von der HWZ. Berufsbegleitend weiterbilden an der Hochschule für Wirtschaft Zürich, direkt beim Hauptbahnhof.
NZZ Megahertz. Staffel 1. Konsum. Heutzutage sind wir alle Konsumentinnen und Konsumenten. Aber war das denn immer schon so? Wir haben in dieser Staffel schon viel über die Gegenwart des Konsums geredet und zum Teil auch ein bisschen über die Zukunft des Konsums. Und heute ist es aber mal Zeit, auf die Vergangenheit des Konsums zu schauen. Und das wollen wir tun, zusammen mit Frank Trentmann. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Frank Trentmann ist Historiker und eins seiner Spezialgebiete ist die Geschichte des Konsums. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist, lieber Frank. Wir unterhalten uns jetzt gerade am Nachmittag. Da, wo du bist, in London, ist es gerade 15 Uhr, also Tea Time. Bist du denn Teetrinker oder eher Kaffeetrinker?
Ich trinke beides. Das Ritual der Tea Time ist so ein bisschen eingeschlafen. Aber ist natürlich ein hervorragender Stichpunkt für uns, weil viele der Dinge, die wir mit diesen exotischen Getränken verbinden, haben wichtigen historischen Ursprung.
Frank Trentmann ist gebürtiger Hamburger, Historiker und Professor für Geschichte am Birkbeck College der Universität London. Er beschäftigt sich vor allem mit der Geschichte von Großbritannien und Deutschland. Und einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Geschichte des Konsums. Darüber hat er auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Herrschaft der Dinge. Darin geht es um die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute. Und ja, dieses Buch ist genauso umfangreich, wie das jetzt hier gerade klingt. Das ist auch was, was mir bei der Recherche und vor allem auch beim Lesen deines Buches sehr aufgefallen ist, also das klingt jetzt wahnsinnig offensichtlich, oder? Aber dass wir halt natürlich nur das konsumieren können, was es auch gibt, also was es eben auch käuflich zu erwerben gibt und dass diese Dinge aber halt irgendwie gar nicht selbstverständlicherweise uns hier in den Schoß fallen, sondern dass es da eben so eine gewisse Vorgeschichte gibt und gerade bei so Heißgetränken, Kaffee, Tee, heiße Schokolade und sowas, da steckt ja eine jahrhundertealte Geschichte dahinter.
Das ist richtig und ich glaube, eine faszinierende Sache ist, dass wir durch einen historischen Blick auch sehen können, wie wir es nicht mit getrennten einzelnen Produkten oder Artikeln zu tun haben, sondern Kaffee und Tee sind, wie du richtig sagst, Heißgetränke. Das heißt, um sie trinken zu können, brauche ich auch bestimmte Behälter und Porzellan ist ein Gegenstand, der eben nicht zerbricht, wenn ich kochendes Wasser hinein tue. Und Porzellan wurde in Europa nicht hergestellt in der frühen Neuzeit, sondern musste aus China importiert werden. Also wir kommen vom Kaffee und Tee zur Tasse, aber es ist natürlich nicht so nett, eine Freunde oder Bekannte zu einer Tea Party einzuladen, wenn das Haus ungemütlich und nicht sehr komfortabel ist. Das heißt, wir wollen dann auch Sofas haben und wir wollen Teppiche haben und Gardinen und schöne Tapeten. Und so weiter und so fort. Also wir haben es mit Ensembles von Konsum zu tun, wo eins zum nächsten führt und miteinander verzahnt ein ganzer Teil unserer Alltagskultur werden.
Das ist ja irgendwie ganz interessant, dass so ein Konsumprodukt, das dann plötzlich irgendwie da ist, auch nicht alleine kommt, sondern mit so einer Entourage von anderen Objekten. Aber so dieses, dass man dann halt zum Beispiel Porzellantassen hat und dazu vielleicht auch noch einen Löffel und ein gemütliches Sofa und die Vorhänge, damit die Gäste gemütlich im Wohnzimmer sitzen können, das ist ja jetzt auch nicht immer so gewesen. Also so die Einstellung gegenüber persönlichem Besitz, das hat sich ja irgendwie auch erstmal dahin wandeln müssen, dass es überhaupt moralisch vertretbar ist, persönliche Gegenstände zu besitzen.
Richtig, richtig. Also bei den Porzellantassen und dem ganzen Aufstieg des Komforts, Komfort ist auch ein neues Wort, was die Deutschen aus dem Französischen im 18. Jahrhundert beziehen, sind wir mittendrin schon im Konsumstrom. Aber gar nicht so lange davor, also um 1500, 1600 herum, war Konsum verpönt, also privater Konsum war verpönt. Und es gab Gesetze, Kleidungsgesetze, die versuchten, den persönlichen Konsum zu regulieren und einzuschränken. Und das führte dann auch zu Ausschreitungen, also wie in Italien beim berühmten Fegefeuer der Eitelkeiten, in der der Mönch Savonarola die Bürger Florenz aufrief, auf dem Stadtplatz ihre ganzen Luxusgegenstände aufzubauen. Also alles von feinen Musikinstrumenten bis zu Gemälden, Teppichen und vielem anderen mehr. Und die wurden dann in einem großen Fegefeuer, also ein Scheiterhaufen, verbrannt. Mhm. Und es wurde also als nicht tugendhaft angesehen, sich dem Konsum auszuliefern. Und aus verschiedenen Gründen. Also ein Grund ist ein moralischer oder seelischer Grund. Also die Idee, dass irgendwo diese Welt der Dinge, die ist außerhalb des eigenen Ichs und sie führt uns vom tugendhaften Pfad des Lebens ab. Also anstatt in die Kirche zu gehen und an Gott zu denken oder, wenn man eher philosophisch geneigt ist, sich mit den essentiellen Fragen des Menschseins zu beschäftigen, führen diese Versuchungen ja nur zur Abkehr von Gott und vom eigenen Ich. Mhm. Und dazu kommt dann natürlich, dass der Konsum, privater Konsum durch Kleidungsstücke natürlich nach außen kommuniziert. Nicht? Also ist ja sichtbar. Und Frauen auch im deutschen Raum noch bis im Südwest, also was jetzt Baden-Württemberg ist, noch bis ins 18. Jahrhundert und auch in der Schweiz wurden Frauen, die ein modisches Halstuch zum Beispiel oder Bluse aus modischer, farbiger, indischer Baumwolle trugen, wurden entweder mit hohen Strafen belegt oder sogar ins Gefängnis geworfen, weil sie ja anscheinend ihrem Ehemann auf der Nase rumtanzten. Nicht? Der hatte die ja nicht mehr unter Kontrolle. Also Konsum wurde sehr schnell auch so gesehen als Herausforderung existierender Gesellschaftshierarchien und Statusordnung, also so Geschlechter, aber auch innerhalb der männlichen Gesellschaft, also ein junger Handwerker, der noch in der Ausbildung ist, der sich auf einmal höchst elegante, schöne italienische Lederschuhe kauft, tritt sprichwörtlich dem Meister so ein bisschen auf den Fuß damit, nicht? Das heißt also, Konsum musste eingeschränkt werden und die Städte und Gemeinden machten sich Sorgen, dass wenn ihre Bürger nun viel Geld für eingeführte Konsumartikel aus dem Umland oder aus dem Ausland ausgeben, dass dann das Geld nicht da ist, wenn das nächste Mal die Steuer erhoben worden muss. Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum Konsum so verpönt war und negativ belastet war. Das ist also für uns schwer sich vorzustellen. Es gibt keine Politiker, die bei einer Wahl heutzutage auftauchen und Luxusgesetze vorschlagen. Das würde sofort als Intervention im Privatleben gesehen. Die Idee, dass unsere Wahlmöglichkeiten irgendwie eingeschränkt werden, ist ja unerhört, würde man heute sagen. Und das ist eigentlich eine interessante Frage, nicht? Also wir haben Klimakrise. Wir gehen davon aus, dass wir irgendwie immer Konsummenschen gewesen sind. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Also wir sind in der Menschheitsgeschichte gesehen, sind die letzten 500 Jahre ja eher kurz und die Ausnahme, was Konsumkultur betrifft.
Ja, aber von wegen Konsummenschen. Also ich meine, auf der einen Seite gab es ja offenbar dieses Ideal oder Einschränkungen aufgrund von jetzt zum Beispiel irgendwie moralischen Vorstellungen oder damit man nicht von der Kontemplation von Gott abgelenkt wird. Aber trotzdem waren diese Dinge irgendwie verfügbar und Leute haben trotz Androhung von Strafe dann irgendwie Wert drauf gelegt, schöne Schuhe oder bedruckte Baumwolltücher zu tragen.
Gut, das sind die Menschen, die über die Stränge geschlagen haben. Aber wir wissen also von...
Also es waren dann eher die Ausnahme, oder?
Ja, Ausnahme ist vielleicht zu stark gesagt, aber diese Regulierungen und Strafen haben schon einen Effekt, nicht? Also die haben die Nachfrage um 10-20% herabgedrückt. Also wenn man sich das überlegt... Wir hätten eine riesige Wirtschaftskrise, wenn wir das jetzt machen würden.
Ne? Ja. Irgendwie sind wir ja dann doch da gelandet, wo wir heute sind, oder? In einer Konsumgesellschaft, in der es unvorstellbar ist, dass zum Beispiel die Politik da jetzt irgendwie einen Riegel vorschiebt. Wie ist dieser Wandel vonstatten gegangen?
Auf der einen Seite gibt es einen rein wirtschaftlichen Wandel. Also die europäischen Imperien mit ihren Kolonien schaffen es, ganz neue exotische Güter vergünstigt einzuführen, aufgrund der Sklaverei. Also das ist also kein friedlicher Freihandel oder so, sondern wir haben es mit merkantilistischen, kriegerischen und Versklavung zu tun. Aber ein Effekt davon ist, dass eben Kakao, Schokolade, Zucker, Tabak und eben dann später auch Baumwolle extrem billig nach Europa überhaupt eingeführt werden können. Mit der Ausweitung der Wirtschaft und zunehmender Produktivität sinken dann auch die Preise ab. Also die Güter werden erschwinglicher. Aber rein wirtschaftlich kann man das, glaube ich, nicht erklären. Man muss da auch auf die kulturellen und politischen Wandlungen schauen. Und kulturell ist eine große Wandlung, dass Novitäten, also Neuigkeiten, neue Produkte, werden auf einmal sehr attraktiv. Nicht? Also vor der Renaissance hieß es eigentlich, also was wertvoll ist, ist alt. Alt ist gut. Mhm. Umso älter, umso besser. Und das hat mit einer neuen Wertschätzung von Innovation und Erweiterung der materiellen Welt zu tun. Also es gibt da religiöse Argumente zum Beispiel, also die Idee, dass Gott muss ja irgendwie einen Grund gehabt haben, dass er überall auf der Welt verschiedene Sachen verteilt hat, denn Gott ist weise und will, dass wir die konsumieren und finden. Also Konsum wird positiv gesehen. Innovation wird auch positiv gesehen, weil es jetzt Anreiz und Antrieb von Wettbewerb und Wirtschaften ist. Nicht? Also diese Luxusartikel sind auf einmal nicht schlecht, sondern wenn sie begehrt werden, heißt das ja, dass es auch noch zusätzliche Designer und Erfinder und Produzenten geben muss, die immer neue Sachen herausfinden. Und das schafft dann Arbeitskräfte und führt die Leute in Städte. Konsum wird auch also neu als so soziale Kommunikation gelobt, in der die Mittelschicht insbesondere ihre eigene Konsumkultur und ihre eigene Identität finden kann, ab von der alten Aristokratie. Schließlich führt es dann dazu, dass es auch eine politische Aufwertung gibt, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts die Idee aufsteigt, nicht nur das Konsumgut ist, sondern dass die Menschen, die konsumieren, Konsumbürger sind. Also dass der Konsument als Staatsbürger bestimmte Rechte und Pflichten hat und der Konsument das öffentliche Interesse vertritt. Nicht? Also nicht nur ein sektorales Interesse wie die Bauern, die sich um die Bauern kümmern, oder die Bergwerksarbeiter, die sich um die Bergwerke kümmern, sondern alle, wir sind ja alle Konsumenten. Also wir sind das öffentliche Interesse und der Konsum gibt uns bestimmte Rechte und aber auch Pflichten. Also wie wir konsumieren, hat Konsequenzen für andere. Wir haben auf einmal Macht. Ne? Also wir können Sachen boykottieren oder fördern. Und da sind wir dann im späten...
Gibt es ein Beispiel für sowas, ein Boykott oder Fördern?
Ja, die ersten großen Boykotte sind nun im späten 18., frühen 19. Jahrhundert und die sind gegen von versklavten Menschen hergestellte Zucker. Mhm. Und da ist eben die Idee, dass wir als Konsumenten in Großbritannien oder in den USA mitverantwortlich sind für das Leid der Sklaven. Wir können also nicht nur auf die Händler oder die Plantagenbesitzer schauen, sondern wir sind es letzten Endes, die den Zucker kaufen und ihn in unseren Tee tun. Und dieser Zucker trägt Blut, das Blut der Sklaven in sich, also letzten Endes eine Art von Kannibalismus, was wir da machen. Das sind so die ersten großen öffentlichen Kampagnen, in denen auch Frauen, die damals ja noch kein Wahlrecht haben, teilnehmen. Und die Boykottierenden haben Basare und vieles andere mehr, um auf die Abschaffung der Sklaverei zu drängen. Das ist also so die erste große Boykottkampagne. Dann später haben wir um 1900 herum haben wir sogenannte Käuferligen und Konsumentenvereine in europäischen Städten, auch in Basel und anderswo in der Schweiz, die sich als Ziel nehmen, Kinderarbeit und unterbezahlte Heimarbeit von weiblichen Mitbürgern anzugehen. Das heißt, sie schauen nicht nach Übersee, sondern in der eigenen Nachbarschaft und stellen dann in Schaukästen in den Städten aus, wie, ich weiß nicht, die Bluse oder die Handschuhe und Socken in schwerer Heimarbeit von Kinderhand und schlecht bezahlten Frauen hergestellt werden und warnen die Konsumenten, warnen die Verbraucher, solche Produkte zu kaufen Das ist sehr wichtig, nicht? Also, weil wir automatisch heutzutage von Konsumenten reden. Aber bis ins 19. Jahrhundert hinein gab es die Vorstellung gar nicht, nicht? Also, es gab Hausfrauen und es gab Arbeiter und Bauern und vieles andere mehr. Und die Leute sind natürlich auch in Geschäfte gegangen. Aber die Idee, dass wir eine gemeinsame Identität haben als Konsumenten, war völlig fremd. Ja. Und diese Boykottkampagnen führen eben dazu, dass es einen neuen politischen Akteur gibt, ne? Den Konsumenten.
Ja, genau. Ja, der ja häufig beschworen wird, aber auch diese Situation mit den Boykotten und den Textilien oder die in schlecht bezahlter Arbeit hergestellt werden, das erinnert ja extrem an jetzt auch heutige Zustände im Bereich von Fast Fashion und so.
Das ist teils richtig. Mhm. Also es gibt natürlich weiterhin so Sweatshop-Kampagnen, aber ich glaube, der große Unterschied zwischen 1900 und heute ist, dass 1900 es wirklich den Ehrgeiz gab, eine gemeinsame, allgemeine Konsumentenpolitik zu betreiben.
Und also das, unter den Konsumentinnen und Konsumenten selber, oder?
Ja, also es gab zum Beispiel in Großbritannien gab es sogar eine Partei, eine politische Partei, die auch Abgeordnete im Unterhaus hatte. Während heute, was wir haben, ist eine Fragmentierung. Also wir haben Gruppen, die sich um Tierrechte und Tierwohl kümmern, und dann haben wir andere Gruppen, die sich Fast Fashion vornehmen, und wieder andere, die nach Umweltschäden schauen und so weiter und so fort. Das sind aber alles getrennte Initiativen, und der Konsument ist dort immer nur Teil der Identität. Während im 19. Jahrhundert wir wirklich Leute haben, die auf die Straße gehen und sagen, wir alle sind Konsumenten, die Politik und Gesellschaft muss uns zuhören. Mhm. Und ich glaube, ein Unterschied oder ein Grund, warum das universeller war vor noch 100 Jahren, war, dass die Konsumentenpolitik sehr stark verbunden war mit der Kampagne, das Wahlrecht auszuweiten. Also sowohl ein universelles Wahlrecht für Männer, aber insbesondere für Frauen.
Mhm. Also inwiefern Frauen, verbunden?
Weil Frauen kein Wahlrecht hatten und diese Verbrauchervereine und auch Genossenschaften so als Sprungbrett sahen, ne, fürs Wahlrecht. Also erstens, weil sie bestimmte demokratische Praktiken und Lebensweisen lernten. Also man hat ein Komitee, man versammelt sich, man hat in den eigenen Vereinen Abgeordnete und so weiter und so fort. Aber eben auch mit dem Argument, dass es bei beiden, bei Konsum wie auch bei der Politik, ja um Wahl geht. Ne, als Hausfrau, wenn ich nicht viel Geld habe, gehe ich auf den Marktplatz und muss mir überlegen, kaufe ich diese Äpfel oder kaufe ich die anderen? Und das heißt, also das Argument wurde gemacht, wenn eine Hausfrau eine ganze Familie ernähren kann und jeden Tag sich überlegen muss, entscheide ich mich für dies oder entscheide ich mich für das, dann wird dieselbe Person ja wohl alle 4 Jahre es schaffen, ein Kreuz zu machen auf einer Liste, wo es 3 oder 4 verschiedene Parteien sind. Also die Idee ist, dass der Konsum, verantwortlicher und bewusster Konsum, dieselben Überlegungen und Reflexionen des Wählens und des Entscheidens beinhaltet wie in der politischen Demokratie.
Wir sind gleich zurück. Lust auf neue Herausforderungen? Dann ab an die HWZ. Unsere Studiengänge bieten dir Flexibilität, ein großes Netzwerk und praxisorientierte Inhalte. Unsere visionären Bildungsangebote im Bereich Wirtschaft vermitteln dir Wissen, das du unmittelbar im Alltag anwenden kannst. HWZ, deine Hochschule für Wirtschaft, direkt am HB Zürich.
Also es gab ja aber dann auch immer mal wieder so kritische Stimmen, oder, die dann eher Befürchtungen angemeldet haben, dass der Mensch so getrennt wird von der Welt der Dinge oder dass dieser übermäßige Materialismus dann wieder ablenkt von dem, was wirklich wichtig ist im Leben oder so.
Die gibt es weiterhin bis heute. Also es gibt ja weiterhin Bewegungen, die sogenannten Simplifiers oder neue Einfachheit. Menschen, die mit ganz wenigen Dingen leben wollen, weil sie Dinge so als Herausforderung oder als Substitut für irgendetwas, von dem sie denken, was authentisch ist, sehen. Das gibt es natürlich weiterhin. Und bei Globalisierungskritikern wird von Konsumterror weiterhin gesprochen. Aber man muss das im großen Rahmen sehen, nicht? Wir haben diese Stimmen heute. Aber letzten Endes ist es die Minderheit, während es vor 500 Jahren die Mehrheit war. Mhm. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, dass wir im 18. und 19. Jahrhundert einen Durchbruch haben einer Idee, dass die Dinge nicht außerhalb von uns sind, sondern dass wir eigentlich nur sind, wer wir sind und uns auch nur selber entwickeln können als Person, weil die Dinge Teil von uns sind. Also alles, alles, was wir, oder nicht alles, aber fast alles, was wir machen, wie zum Beispiel unser Gespräch hier führen, benötigt ja Dinge. Also ohne mein Laptop oder einen Stift oder Telefon, Heizung und ähnlichem, ja, natürlich kann ich dann irgendwo in der Höhle alleine reflektieren, aber das wäre nicht unbedingt ein sinnerfülltes Leben. Und das ist, glaube ich, wo die Mehrheit ist, und das ist unser Problem letzten Endes, dass wir im Zeitalter der Klimakrise mit uns eine historische Erblast mit herumtragen, in der Konsum als integral für unsere eigene Lebensweise und für unsere eigene Identität gesehen wird. Ja. Und auch als Quelle von Wirtschaftswachstum und Wahlmöglichkeit im politischen Bereich, nicht?
Ja, kommt noch dazu, ja. Ja, eben, also das ist, finde ich, eben auch ein ganz faszinierender Punkt, dass so dieser Teil unserer Identität, die eben auch ausgedrückt wird durch unsere Besitztümer und die Dinge, die wir so gebrauchen, das ist ja wirklich überhaupt nicht mehr wegzudenken.
Das ist richtig. Und was mich zunehmend Sorge bereitet und was ich auch in meinem neuen Buch Aufbruch des Gewissens diskutiere, ist, wie wir heute über bestimmte Dimensionen des Konsums viel reden, aber viele wichtige Bereiche des Konsums einfach unterm Teppich kehren. Nicht? Also wenn Leute davon reden, also Konsum ist ja doch ein bisschen übel oder die Nase rümpfen, dann dreht sich's hauptsächlich um Luxusgüter oder Accessoires oder die teuren Uhren, die jemand in Luzern kauft oder das Kaufhaus. Aber es wird nicht thematisiert, wie es eine Art von so Basiskonsum gibt, der wirklich ausgeufert hat. Also denken wir an den häuslichen Konsum und denken wir an die Mobilität. Also bestimmte Dinge sind einfach jetzt so intuitiv als gegeben gesehen, wie, sagen wir, die Zentralheizung oder die Erwartungshaltung, dass jeder eine eigene Wohnung hat mit einer voll eingerichteten Küche. Also so jeder hat eine eigene Waschmaschine, Trockner und was weiß ich nicht alles. Und 5, 6, ein Dutzend von elektrischen Kommunikationsgeräten, das wird einfach so gesehen und das wird nicht als Konsum thematisiert. Das sind ja Dinge, die wir brauchen, nicht? Und daher nicht Konsum. Aber die sind natürlich auch Teil des Konsums, also die Autos und das in Urlaub fliegen. Das ist auch extrem wichtiger Teil des Konsums und für die Umwelt sogar wichtiger als die Lederhandtaschen oder Armbanduhren, die sich Leute leisten.
Ja, ja, eben. Also ich glaube so, das ist halt das, wo man gedanklich als erstes hingeht oder dass man irgendwie erstmal auf den eigentlich überflüssigen oder scheinbar überflüssigen Konsum schaut, ehe man sich dann so diese essentiellen Dinge anschaut, in Anführungsstrichen, ohne groß drüber nachzudenken, was essentiell eigentlich wirklich bedeutet.
Richtig, richtig. Also essentiell, da ist eben die Geschichte wirklich sehr hilfreich, denn was heute essentiell ist, war gestern noch Luxus. Ne? Ja. Also die gesamte Geschichte des Konsums ist so, und also wenn wir nur bei so banalen Sachen wie unsere Wohntemperatur gucken, ne? Also wir wissen aus, wir haben sehr gute Daten für Großbritannien, wo 1970 die Innentemperatur bei 5 Grad niedriger war. Ja, aber damals haben die ja nicht gesagt, oh, wir frieren alle, wie schrecklich, dass die Welt geht unter, sondern für die war das normal. Mhm. Also für die war 15 Grad in Temperatur normal und essentiell und das war das Bedürfnis. Heute haben wir große Streitereien, wenn Krieg ausbricht und russisches Öl und Gas abgedreht werden und die Leute ihre Heizung um 1 Grad von 21 auf 20 Grad runterdrehen. Ja. Ne? Also unsere Komforterwartung und auch unsere Resilienz hat sich extrem verändert mit dieser ausweitenden Konsum. Aber was die Geschichte eben zeigt, ist, dass menschliche Gesellschaften haben in vielen Perioden ganz anders gelebt. Mhm. Also sie erinnert uns, dass was wir so als heute als normal ansehen, eben abnormal war. Und das heißt, die Zukunft, das Morgen, kann auch ganz anders sein. Also wir sind so ein bisschen wir sind so ein bisschen festgefahren und dickköpfig und auch ein bisschen langweilig, dass wir einfach annehmen, dass die Zukunft so eine Verlängerung der Gegenwart sein wird.
Eben, und auch unter so bestimmten Prämissen, zum Beispiel irgendwie so Aufrechterhaltung des aktuellen Komforts und um jeden Preis eigentlich mehr oder weniger, oder?
Richtig, richtig. Ja. Und da ist eben, also die Geschichte schon sehr interessant, dass wir ja immer wieder Perioden hatten, wo es radikale Verwandlungen der Lebensweisen gab und nicht nur aufgrund von Krieg oder externen Krisen, sondern häufig auch gewollt. Also es gibt schöne Beispiele aus Japan, aus der Zwischenkriegszeit, wo es eine sogenannte Lebensreformbewegung gab. Die wurde gefördert vom Innenministerium. Wichtige Architekten und Ingenieure haben teilgenommen und ganz wichtig, ein großes Netzwerk von Nachbarschaftsfrauenvereinen, deren Ziel war, den Alltag innerhalb des Haushalts umzukrempeln. Also Räume anders zu arrangieren, moderne Kleidungsstücke statt aufwendige Kimonos, stehend kochen, anstatt auf dem Fußboden zu knien, andere Freizeitmöglichkeiten, weniger dieser exzessiven Geschenkrituale für entfernte Familienverwandte und so weiter und so fort. Und gut, ist natürlich weiter so, wenn wir nach Japan gehen. Es ist nicht, dass Japan identisch ist. Tokio ist nicht identisch mit Zürich. Ne? Das ist mir klar. Aber, aber wenn Sie in die Wohnungen gehen, sind die Wohnungen und Einrichtungen eine ganz andere Welt als noch im späten 19. Jahrhundert. Also wir können anders leben, wenn wir wollen.
Eben, und das kann man ja auch durchaus positiv sehen, oder? Also, dass wir eben dann doch ein ganzes Stück Flexibilität in uns haben, das dann vielleicht auch zukünftige Veränderungen einfacher oder überhaupt möglich macht.
Ich versuche zumindest, Ihren Optimismus zu teilen. Es ist nicht einfach, weil im Moment so viel Energie in Europa darauf verwendet werden, den Status quo irgendwie zu konservieren. Das heißt, so Experimentierfreude oder einfach zu hinterfragen, was ist eigentlich ein Bedürfnis oder wie wollen wir leben, was ist ein gutes Leben. Ich glaube nicht, dass die Historie uns die Lektion gibt, Konsum ist schlecht oder so. Mhm. Das ist also viel zu einfach. Konsum ist extrem wichtig, aber es gibt natürlich Arten von Konsum, die sind sowohl für die Gesellschaft als auch für die Umwelt besser und schonender als andere. Ja. Und das heißt nicht also nur den Gürtel enger schnallen und den Konsum anzugreifen, sondern sich zu überlegen, wie können wir besser und auch glücklicher konsumieren?
Wie ist das denn also über deine ganze Beschäftigung mit der Geschichte des Konsums? Das ist ja schon ein sehr breiter Rundumblick, oder? Hat das irgendwie einen Einfluss gehabt auf dein eigenes Konsumverhalten?
Hat es. Mhm. Also in erster Linie, der es mich darauf hinweist, dass wir alle ganz tief in dieser Konsumkultur verankert sind und dass wir Teil nicht nur die Lösung, sondern auch Teil des Problems. Also insbesondere, ich würde sagen, bei Mobilität hat das schon größere Auswirkungen. Also wir haben nie, ich hatte zuvor in Amerika gelehrt und dort brauchten wir zwei Autos, ne, weil es überhaupt, weil es keinen öffentlichen Verkehr gab. In London haben wir nie ein Auto gehabt, aber ich merke es natürlich beim Reisen. Also ich würde sagen, vor der Beschäftigung des Konsums habe ich wesentlich mehr Flugreisen unternommen, als ich das jetzt tue. Ich sehe aber auch, also zum Beispiel bei Essensgewohnheiten, wie schwer es ist. Ne? Also wir müssen anerkennen, dass Konsum, was ich eben vorhin sagte, Konsum ist nicht nur, dass wir im Kaufhaus oder im Supermarkt stehen und denken, kaufe ich diesen Riegel oder jenen Riegel, sondern Konsum ist auch mit Gewohnheiten und Routinen verankert, die wir gar nicht sehen. Und das sind ja nicht plötzliche Entscheidungen, die wir treffen, sondern das sind gesellschaftliche Normen und Konventionen. Ja. Und eben, da kann man sich nicht einfach als Einzelner so ausklinken, weil dann wäre man isoliert. Das heißt, das Schwierige ist, hier gesellschaftlich und politisch zu denken und zu überlegen, okay, wie können wir da rangehen, diese Praktiken und Gewohnheiten kollektiv zu verändern. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die wir haben und wo wir uns sehr schwer tun, weil häufig der Konsum eben so als was Individuelles gesehen wird. Das ist aber falsch. Mhm.
Ja, das ist auch wirklich ein sehr, sehr gutes Stichwort. Genau darum geht es dann in der nächsten Folge. Frank Trentmann, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Das war's für heute mit NZZ Megahertz. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Jenny Rieger und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Da suchen wir mal nach Antworten auf die Frage, was kann ich als einzelne Konsumentin denn überhaupt bewirken mit meinen Kaufentscheidungen? Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut!